Sie hören Kontrafunk aktuell am Neujahrstag. Neues Jahr, neue Währung. Zumindest für ein Land in der Europäischen Union. Bulgarien hat in dieser Nacht gleich doppelt umgestellt auf 2026 und auf den Euro. Bulgarien ist damit seit heute das 21. Mitglied der Eurozone und das in einer Situation, die komplizierter eigentlich kaum sein könnte. Das Land ist das ärmste der EU. Die Regierung ist nach Massenprotesten zurückgetreten, viele Menschen lehnen den Euro ab und trotzdem hat Brüssel grünes Licht gegeben. Wie ist dieser Start in den Euro gelungen? Was bedeutet das für die Menschen in Bulgarien und den Euroraum insgesamt? Und überhaupt, wie ist die politische Lage im Land? Darüber spreche ich jetzt mit dem ungarischen Journalisten und Osteuropa-Experten Boris Kalnoki. Schönen guten Tag und frohes neues Jahr.
Ja, schönen guten Tag Ihnen auch.
Heute ist der 1. Januar 2026. Bulgarien zahlt seit wenigen Stunden mit dem Euro. Gab es technische Probleme, Engpässe oder größere Pannen schon im Vorfeld?
Das ist noch etwas früh, das zu sagen. Ich kann da eigentlich technisch noch keine Antwort geben, müssen noch ein paar Stunden ins Land gehen. Aber man kann schon so viel sagen, dass Bulgarien zwar den Euro hat, aber keine Regierung und keinen Haushalt in Euro. Die Regierung ist ja zurückgetreten aufgrund der Proteste und weil sie zurückgetreten war, konnte auch der Haushalt nicht verabschiedet werden, beziehungsweise die Proteste richteten sich sowieso gegen den Haushalt. Der erste Haushalt war in der Geschichte des Landes, der in Euro gerechnet war. Mit anderen Worten, das Land hat jetzt den Euro, es hat aber keinen Staatshaushalt in Euro, sondern in Lever. Das ist vielleicht eine erste Antwort auf Ihre Frage, wie das denn technisch so gelungen ist. Also im Sinne des Staatshaushaltes dürfte das zu Schwierigkeiten führen. Und das Land hat auch keine wirkliche Regierung. Es gibt eine amtierende Regierung, wo alle sich spinnefeind sind. Wahlen wird es im Frühling geben.
Viele Menschen berichten jetzt schon von Preissteigerungen, vor allem bei Mieten und Dienstleistungen. Wie viel davon ist real und wie viel ist gefühlte Inflation jetzt so rund um die Währungsumstellung?
Man wird ein bisschen warten müssen, bis man da statistische Antworten geben kann. Es gibt eine Berechnung der Europäischen Zentralbank, die sich aber nicht auf Bulgarien bezieht. Und die besagt, dass der real messbare Inflationsschub bei der Einführung des Euro in anderen Ländern irgendwo zwischen 0,2 und 0,4% lag. Das kann gefühlt natürlich ganz anders sein, je nachdem, worauf es sich bezieht. Wir erinnern uns, als der Euro in Deutschland eingeführt wurde, nicht wahr? Da kostete plötzlich die Bockwurst immer noch dasselbe 9 Euro. Und das steigert dann natürlich ein Gefühl von enormer Inflation, die aber in Wirklichkeit nicht so stark sein muss.
Es gibt eine Grundsatzfrage, und zwar, warum hat die Europäische Union bei all den Problemen, die das Land zum Beispiel gerade hat, Bulgarien auserkoren, jetzt auch in die Eurozone zu kommen? Es gäbe da vielleicht Länder, die vorher irgendwie dran wären, wie zum Beispiel Polen, Ungarn, Tschechien, die wären eigentlich naheliegender gewesen. Also warum hat man sich jetzt gerade auf Bulgarien konzentriert seitens der EU?
Nun ja, also Polen und Ungarn wollen den Euro gar nicht einführen. Man konzentriert sich umsonst auf diese Länder, die wollen das überhaupt nicht. Sie sehen das als Verengung ihres finanzpolitischen Spielraums. Bulgarien wollte den Euro einführen. Warum? Dafür gibt es ja naheliegende Gründe. Aber in der Tat, die altherkömmlichen Kriterien der EU für Aufnahme von Ländern beispielsweise oder Aufnahme des Euro, also wirtschaftliche Kriterien, die gelten ja offenbar längst nicht mehr, wenn man bedenkt, dass die Ukraine zu einem fixen Datum eintreten soll in die EU, ohne irgendwelche Kriterien erfüllt zu haben. Dann sehen wir doch rasch, dass hier ein geopolitisches Spiel stattfindet. Bulgarien möchte man unbedingt enger an die EU binden und die Einführung des Euro ist ein Schritt in diese Richtung. Deswegen möchte man das gerne.
Und warum sind Länder wie Bulgarien im Südosten Europas für die EU eigentlich wichtig? Warum ist Bulgarien wichtig?
Es gibt einen starken russischen Einfluss in Bulgarien und den möchte man natürlich kontern. Die gesamte Denkweise der EU ist ja inzwischen dominiert vom Konflikt mit Russland. Und falls man etwas tun kann, um Bulgarien vor noch mehr russischem Einfluss zu bewahren oder enger an sich zu binden, dann tut man das natürlich gerne.
Will man das in Bulgarien überhaupt? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die EU sagt, Bulgarien ist ein unsicherer Kantonist, ja, man will da auf Nummer sicher gehen. Ist das so klar in Bulgarien?
Nein, die Mehrheit der Menschen wollen den Euro nicht. Es gibt ein Trauma, Inflationstrauma in Bulgarien. 1996, 97 gab es eine Hyperinflation, die das Land an den Rand des Ruins gebracht hat. Und man fürchtet auch jetzt einen Inflationsschub. Die Gehälter sind niedrig, die Preise sind schon jetzt hoch. Wenn sie nochmal erheblich wachsen durch die Einführung des Euro, dann fürchten zumindest jene, die im Inland leben und dort alles in der örtlichen Währung bisher beglichen haben, die also nicht reisen in andere EU-Länder, was natürlich praktisch ist, wenn man dieselbe Währung hat wie zu Hause. Die Rentner beispielsweise, Lehrer, also alle, die relativ wenig Geld verdienen und im Inland bleiben, die haben Angst vor einem Inflationsschub. Die interessanteste Frage wird aber nie gestellt: Warum will eigentlich eine Regierung, der doch die Bevölkerung immer Korruption vorwirft, warum will die den Euro einführen? Warum will insbesondere Bojko Borissow, ein mehrfacher Ministerpräsident, gegen den sich die ganzen Antikorruptionsproteste richteten, also nieder mit Borissow, denn er ist korrupt, warum ist das der Mann, der die Einführung des Euro forciert hatte? Also man möchte den Mann weghaben wegen Korruption, der eigentlich die Einführung des Euro forciert hat. Und er ist derjenige, der auch noch dann die Regierung gesprengt hat, indem er die Teilnahme seiner Partei an der Koalition kündigte. Also das ist alles hochkompliziert. Hierzu muss man wissen, dass Borissow, also dem ja Korruption vorgeworfen wird von der Bevölkerung, hier muss man auf die Hyperinflation von 96, 97 zurückgehen. Und damals wurde eine internationale Währungsaufsichtsbehörde eingeführt. Die sollte darauf achten, dass Haushaltsdisziplin gewahrt wird und die Staatsschulden nicht in den Himmel steigen. Als Folge dessen hat Bulgarien heute eine sehr niedrige Schuldenquote. Die Staatsverschuldung liegt bei 24%. Das vergleichen wir mit Deutschland, wo es, glaube ich, bei 60-62% liegt. Sieht man also gleich, dass das ein positiver Wert ist. Nun, mit der Einführung des Euro entfällt diese Währungsaufsichtsbehörde. Man kann also wieder fröhlich Schulden machen. Und das ist natürlich dann Geld, das potenziell wieder in diverse Taschen wandern kann.
Hierzulande würde man sagen, Schulden machen ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Man muss ja auch irgendwie investieren.
Ja, ja, in der Tat. Nur wenn wir uns vor Augen halten, was die Motivation sein könnte, eines Politikers, der als korrupt verschrien wird, den Euro einzuführen und damit das Land eher an die EU zu binden und an ihre vielen Regeln, dann wäre das wahrscheinlich ein Gesichtspunkt, dass man jetzt wieder Schulden machen kann und wofür das Geld dann verwendet wird, an wen die Aufträge gehen, die Staatsaufträge gehen. Da entsteht ein neuer Spielraum für die Politiker.
Geben Sie mal bitte ein Beispiel, wie Korruption auch auf so hoher Ebene in Bulgarien stattfindet. Weil dass Bulgarien ein großes Korruptionsproblem hat, das hört man an allen Ecken und Enden. Können Sie mal ganz konkret sagen, wie das funktioniert und wie dann beispielsweise Geld in den Taschen von irgendjemandem versandet?
Naja, üblicherweise werden, wie in vielen anderen Ländern auch natürlich, in Bulgarien ausgeprägterweise, Staatsaufträge vergeben an diverse Firmen. Diese Firmen werden geleitet von Freunden der jeweiligen Politiker. Und die Preise für diese Staatsaufträge sind dann manchmal überteuert. Die Differenz zwischen den eigentlichen Kosten und dem Geld, was man ausgeben muss, ein Teil von dieser Differenz, die kann dann zurückwandern zu den Auftraggebern.
Die bulgarische Regierung ist, das hatten wir auch schon angesprochen, nach massiven Protesten Mitte Dezember zurückgetreten. Wo steht das Land politisch jetzt? Das hört sich nicht so an, dass es jetzt schon wahnsinnig beruhigt ist. Sie haben die Übergangsregierung angesprochen und die Neuwahlen, aber es ist ja nach wie vor ein großes Machtvakuum da.
Ja, es werden die 8. Parlamentswahlen sein in 5 Jahren. Eine solide Mehrheit, eine stabile Mehrheit gibt es also seit 5 Jahren nicht. Und die Gemengelage, die mit deutschen Augen, glaube ich, nur schwer zu verstehen ist, man hat also einerseits die als korrupt verschriene, das Lager um Borissow, das sind nominell Konservative, die gehören also zur Europäischen Volkspartei, werden aber als korrupt verschrien, sind zugleich diejenigen, die die Einführung des Euros forciert haben. Dann gibt es die Sozialisten, die sind russenfreundlich, stehen also Russland etwas näher. Man hat also de facto die Wahl zwischen einem politischen Lager, das als korrupt verschrien wird, und einem anderen politischen Lager, das historisch eigentlich nicht weniger korrupt war, aber gleichzeitig russlandfreundlich ist. Und dann hat man Liberale, teilweise waren die vor ein paar Jahren sogar an der Macht, vor 2-3 Jahren, wenn auch nur für 6 Monate, die haben am ehesten Rückhalt in der Hauptstadt und natürlich in Brüssel. Also um diese 3 Lager geht es eigentlich.
Ja. Wie ist das eigentlich jetzt mit dieser bulgarischen Russland-Beziehung? Bulgarien und Russland haben historisch gesehen eine ganz enge Verbindung. Die Frage ist, wie sehr möchte man auf Distanz gehen und wie sehr sucht man die Nähe? Erzählen Sie uns mal so ein bisschen, was ist das Geheimnis des russisch-bulgarischen Verhältnisses und inwieweit können wir uns eigentlich entspannen oder vielleicht auch nicht?
Ja, also entspannen sollte man sich da nie. Es ist aber schon ein bisschen zwiespältig. Russland hat Bulgarien immer als sein eigen betrachtet, auch in den diversen Balkankriegen Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es ein sehr starkes russisches Drängen, dass die Bulgaren doch Slawen sind und zu einer panslawischen Welt gehören sollten. Die Bulgaren fanden das immer als ein bisschen stark, als ein bisschen viel. Es gab, glaube ich, sogar einen Plan, dass Bulgarien als sowjetische Volksrepublik angegliedert werden sollte. Das alles will man eigentlich nicht und ist es insofern ein gewisses Spannungsverhältnis. Es gibt eine pragmatische Sache, einerseits bei der Energieversorgung, beim Gas. Jetzt ist mit Einsetzen der Sanktionen der USA gegen russische Energieexporte sind die Energiepreise in Bulgarien auch explodiert. Das hätte man natürlich nicht, wenn man weiterhin ein gutes Verhältnis mit Russland hätte und keine amerikanischen Sanktionen. So ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Was die Bulgaren wahrscheinlich am liebsten hätten, ist, wenn man ihnen irgendwie die Energierechnung verringern könnte, falls der Westen da etwas unternehmen kann oder die Europäische Union. Und ansonsten gibt es halt persönliche Kontakte zwischen den früheren Kommunisten, heutigen Sozialisten und russischen Funktionären, Oligarchen. Da gibt es auch Geschäftsbeziehungen bei Energieunternehmen, beispielsweise Lukoil und Gazprom. Da geht es um persönliche Bekanntschaften und gegenseitigen Profit.
Letzte Frage. Rechnen Sie damit, dass die Proteste gegen den Euro, auch wenn er jetzt eingeführt wurde, und gegen die Korruption auch im neuen Jahr weitergehen? Oder wird sich der Widerstand legen, sobald der Alltag eingekehrt ist?
Nein, ich glaube, der wird sich mitnichten legen. Es wird weiterhin viel Wirbel sein. Die Linken werden versuchen, Stimmung zu machen, dass jetzt die Inflation das Volk ruiniert. Es wird ja auch noch Wahlkampf geben, also eine Beruhigung ist da überhaupt nicht zu erwarten.
Bulgarien startet also mit dem Euro ins neue Jahr. Darüber sprach ich mit dem ungarischen Journalisten und Osteuropa-Experten Boris Kalnoki. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführung.
Dankeschön, wiederhören.